Las Vegas, der 7. September 1996. Ein schwarzer BMW hält an einer roten Ampel direkt am Las Vegas Strip. Im Auto Tupac Shakur, einer der größten Rapper seiner Zeit. Gerade mal 25 Jahre alt. Wenige Minuten später ist er tödlich verletzt. Und dann passiert fast 30 Jahre lang nichts. Zumindest nicht offiziell. Kein Prozess, keine Anklage, nur Theorien, Gerüchte, Dokumentation, endlose Spekulationen. Und mittendrin immer wieder derselbe Name, der über die Jahre öffentlich über die Tat sprach, ohne dass er dafür je zur Verantwortung gezogen wurde. Fast 30 Jahre lang gehörte der Mord an Tupac Shakur zu den größten ungelösten Fällen der Musikgeschichte. Und jetzt, gerade erst vor ein paar Tagen dann die große Wende, erstmals wurde ein Mann wegen dieses Mordes schuldig gesprochen. Dwayne Caffey D. Davis. Und das ist das eigentlich Bemerkenswerte daran, laut Anklage hat er nicht mal selbst geschossen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen.
Ruhm, Macht und die dunkelsten Abgründe der Promi-Welt. Dark Secrets.
Um zu verstehen, warum dieser aktuelle Schuldspruch so eine große Sache ist, müssen wir natürlich noch einmal zurückgehen. Diese fast 30 Jahre einmal zurückspulen. Wir haben auch schon in Folge 184 dieses ganze Thema so ein bisschen angeschnitten, als wir vor allem über P. Diddy gesprochen haben. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass wir heute jetzt nicht komplett ins Detail runtertauchen, weil es ja vor allem auch eine Update-Folge ist. Wir versuchen einmal kurz uns zurückzuholen auf den Stand damals. Das war eine Zeit, in der Tupac einer der größten Rapper der Welt war. Er war gerade 25 Jahre alt, also super jung, und trotzdem hatte er schon mehrere super erfolgreiche Alben veröffentlicht. Er hat in Filmen mitgespielt und galt als eine der wichtigsten Stimmen im Hip-Hop. Aber sein Leben war parallel auch geprägt von Konflikten, von Gewalt und immer wieder von neuen Skandalen. 1995 kam Tupac dann zu Death Row Records. Das war das Label von Shug Knight, mit dem Tupac auch eng befreundet war. Und falls ihr euch erinnert, in Folge 184 haben wir da sehr ausführlich drüber gesprochen. Es geht natürlich hier auch um diesen East Coast-West Coast-Konflikt. Auf der einen Seite stehen oder standen Tupac, Shug Knight und Death Row in Kalifornien. Und auf der anderen Seite standen unter anderem The Notorious B.I.G. oder auch Biggie genannt, Bad Boy Records in New York. Das waren wirklich zwei große Lager, kann man fast sagen. Und die haben sich natürlich, die mochten sich nicht, um es jetzt erstmal nett auszudrücken. Nach außen sah das vielleicht oft aus wie so ein, ja, sag ich jetzt mal, dämlicher Streit zwischen Rappern mit irgendwie Beleidigungen in Songs und Interviews, die haben sich immer wieder gedisst. Aber dahinter stecken halt wirklich richtig große Konflikte, ne? Und ehrlich gesagt auch nicht gerade unernst und ungefährlich. Spielten auch Personen aus Gangs eine Rolle. Zum Beispiel Shug und andere Menschen aus diesem Umfeld hatten Verbindung zu dem Mob Piru Bloods, so heißen die. Und auf der anderen Seite Dwayne Caffey D. Davis gehörte zum Beispiel zu den Southside Compton Crips. Also das sind wirklich sehr gewaltbereite Gruppen. Ich ordne das nur hier einmal ein, damit man so grob einmal weiß, wozu diese Menschen auch einfach fähig und in der Lage sind und was die so, wozu die bereit sind. Und jetzt kommen wir zu dem Abend, an dem Tupac angeschossen wurde. Es ist der 7. September 96, das hat Freddy eben schon gesagt. Und Tupac ist zusammen mit Shug in Las Vegas unterwegs. Die beiden haben einen Boxkampf von Mike Tyson gegen Bruce Seldon angeguckt. Und Mike Tyson gewinnt diesen Kampf schon in der ersten Runde. Es ist eigentlich ein kurzer Abend in diesem Boxring. Aber danach passiert in der Lobby des Hotels, wo dieser Boxkampf stattgefunden hat, etwas, das laut Staatsanwaltschaft dann am Ende der direkte Auslöser für Tupacs Ermordung war. Ein Mann aus dem Umfeld von Death Row namens Trevin Lane sieht in der Lobby Orlando Baby Lane Anderson. Und Orlando Baby Lane Anderson gehört zu den Southside Compton Crips und ist der Neffe von Dwayne Caffey D. Davis. So, es sind viele Namen, die ich euch hier gerade um die Ohren haue, aber es ist wichtig, weil wir das einmal verstehen müssen. Zwischen, ich nenne ihn jetzt einfach nur noch Anderson, und diesem Death Row Umfeld soll es bereits vorher immer wieder schon Streit gegeben haben. Laut der späteren Darstellung der Staatsanwaltschaft soll Anderson dann an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein, bei der Trevin Lane eine Death Row Kette abgenommen wurde. Lane machte Tupac offenbar auf Anderson aufmerksam und dann ging alles super schnell. Auf den Überwachungsaufnahmen, die sieht man auch, also die kann man sich angucken, sieht man, wie Tupac auf Orlando Anderson losgeht und ihn schlägt. Weitere Männer kommen irgendwie dazu, mischen sich ein. Anderson liegt am Ende auf dem Boden und wird von mehreren Personen geschlagen und getreten. Und diese Prügelei ist super wichtig, Weil heute ist man davon überzeugt und vor allem die Staatsanwaltschaft, dass genau das, dass dieser Moment das Motiv wurde für den späteren Mord. Die Schüsse auf Tupac, eine direkte Racheaktion für diesen Angriff auf Orlando Anderson. Nach der Prügelei verlassen Tupac und Shook das Hotel. Sie wollen später noch in einen Club fahren, Club 662 oder 662. Der gehört nämlich Shook Knight. Und Shook sitzt am Steuer eines schwarzen BMW und Tupac sitzt auf dem Beifahrersitz. Ihr habt wahrscheinlich alle auch dieses Bild im Kopf jetzt gerade oder vor Augen, was danach um die Welt ging, wie die beiden da im Auto sitzen. Mhm. Und es ist alles dunkel und es ist so super beleuchtet. Auf dem Weg werden die zwei dann noch kurz von einem Polizisten, von einem Fahrradpolizisten angehalten, weil die Musik zu laut ist und so. Dann fahren sie aber weiter und gegen 23.15 Uhr hält der BMW an einer roten Ampel an der Kreuzung Flamingo Road und Coville Lane. Und dann fährt ein weißer Cadillac neben diesem BMW. Das Auto hält auf Beifahrerseite, also auf Tupacs Seite. Und aus diesem Cadillac wird mehrfach auf den BMW geschossen. Tupac wird von insgesamt 4 Kugeln getroffen. Shook wird ebenfalls verletzt, kann den Wagen aber noch einige Meter weiterfahren. Dann verliert er die Kontrolle und der BMW kommt zum Stehen. Zu diesem Zeitpunkt lebt Tupac noch. Er wird ins Krankenhaus gebracht und dort mehrfach operiert. Unter anderem wird ihm am Teil bzw. später der rechte Lungenflügel entfernt. Sein Zustand bleibt aber super kritisch. Und 6 Tage nach dieser Schießerei, also am 13. September 1996, stirbt Tupac an den Folgen seiner Verletzung. Er ist gerade mal 25 Jahre alt. Und wie Friede eben schon am Anfang gesagt hat, obwohl das so ein Riesending war und irgendwie vor allem Tupac ja einer der bekanntesten Rapper oder Musiker der Welt, passiert erstmal nichts. Also niemand wird angeklagt und irgendwie ist es alles ein bisschen komisch. Und dann fällt aber der Verdacht auf Orlando Anderson, also genau den Mann, den Tupac vorher ja angegriffen hatte in dem Hotel. Der bestreitet allerdings alles, sagt, er hatte mit dem Mord nichts zu tun, wird nie angeklagt und stirbt dann auch 1998, also 2 Jahre später, bei einer Schießerei in Compton. Die Ermittlungen von Anfang an schwierig. Viele Menschen aus den beteiligten Kreisen wollen nicht mit der Polizei reden, ne? Die Tatwaffe wird nicht gefunden, auch der weiße Cadillac wird nie sichergestellt, es gibt keine DNA-Spuren, keine Fingerabdrücke, also wirklich erstmal die Suche nach der Nadel im Heuhaufen eigentlich. Und über Jahre entstehen genau deswegen immer mehr Theorien. Manche vermuten natürlich die Täter irgendwie in dieser befeindeten Gang, andere bringen dann irgendwie noch Shook Knight mit ins Spiel. Wieder andere glauben, der Mord habe direkt etwas mit Tupac und Biggie zu tun. Wir erinnern uns, P. Diddy, auch immer wieder eine Theorie, da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann, 6 Monate nach Tupac, wird auf einmal auch Biggie erschossen. Er sitzt nach einer Party in Los Angeles in einem Auto, als ein anderes Fahrzeug neben ihm hält und auf ihn geschossen wird. Und beide Fälle werden immer wieder irgendwie miteinander verbunden. Man weiß aber eigentlich oder einen bis jetzt gerichtlich festgestellten Zusammenhang zwischen diesen beiden Morden gibt es nicht. So, am Ende erst einmal die letzten 30 Jahre lang dieser Tupac-Fall, wirklich der bekannteste ungelöste Mordfall der Musikgeschichte. Es gibt unzählige Bücher, Dokus, immer wieder neue Interviews und eine Person, die dabei besonders viel und sehr, sehr oft redet, ist Duane Cassidy Davis. Davis ist nicht, damit wir das einmal verstehen, irgendein Außenstehender. Er ist der Onkel von Orlando Anderson, also der damals in diese Prügelei kam, und eine führende Person bei diesen Compton Crips. 2008 führt Davis ein aufgezeichnetes Gespräch mit Ermittlern. In diesem Gespräch geht es eigentlich um was völlig anderes, aber da gesteht er dann auf einmal sehr detailliert, was in dieser Mordnacht passiert sein soll. Nach seiner Darstellung saßen 4 Männer an diesem weißen Cadillac. Terrence T. Brown am Steuer, Davis auf dem Beifahrersitz und hinten Dree Smith und Orlando Anderson. Und Davis behauptet dann außerdem, dass er die Waffe nach hinten weitergegeben habe, die tödlichen Schüsse haben dann aber seinen Neffe abgegeben. Und dass er, also Cassidy, der einzige Insasse dieses Autos sei, der zu diesem Zeitpunkt jetzt noch lebe. Alle anderen waren ja dann schon wieder tot, habe ich ja eben schon erzählt, dass Orlando Anderson auch starb. Und damit bringt er sich eigentlich schon rein als Teil dieser Gruppe, die eben beteiligt war, beziehungsweise die maßgeblich diese Schießerei gestartet hat. Trotzdem wird Davis aber nicht wegen Mordes angeklagt damals. Seine Aussagen stammen nämlich aus einem Gespräch mit Ermittlern, das im Zusammenhang mit einer anderen Kooperation mit den Behörden geführt wurde. Das war halt rechtlich dann so ein bisschen schwierig. Und es gab halt zu dieser Zeit auch weiterhin keine unabhängigen Beweise, die diese Geschichte bestätigt hätten. Aber, und das ist fast schon absurd, Davis hört nach diesem Gespräch nicht auf zu erzählen, ganz im Gegenteil. Er spricht in diversen Interviews und öffentlichen Auftritten immer wieder über Tupacs Mord oder über Tupacs Tod. 2019 veröffentlicht er zusammen mit einem Autor seine Lebensgeschichte unter dem Titel Compton Street Legend. Auch darin beschreibt er seine angebliche Rolle in der Nacht des Mordes. So sagt er da auch wieder, er hat im Auto gesessen, wo die Schüsse dann rausfielen. Und das ist der Punkt, an dem sich dann eigentlich alles verändert. Denn Davis erzählt diese Geschichte nicht mehr nur in einem Gespräch mit Ermittlern, sondern er verbreitet sie wissentlich und willentlich in der Öffentlichkeit. Er macht Werbung für sein Buch und er sagt, da kann man die wahre Geschichte erfahren. Also der nimmt das auch als natürlich, weil er weiß, dass sich dadurch das alles mehr verkauft. Aber trotzdem, wie dumm eigentlich. Seine Anwälte werden später behaupten, Davis habe vieles davon erfunden oder übertrieben. Er habe die Aufmerksamkeit bekommen und mit seiner Geschichte Geld verdienen wollen. Aber für die Staatsanwaltschaft, da kommt Freddy auch gleich noch drauf zu sprechen, werden natürlich genau diese Sachen, diese Aussagen zum Teil des Falls. Und im Juli 2023 durchsucht dann die Polizei sein Haus in Henderson in der Nähe bei Los Angeles, wo Davis zu der Zeit mit seiner Frau lebt. Rund zwei Monate später, am 29. September 2023, wird er dann festgenommen, unter anderem wegen Mordes mit Gebrauch einer tödlichen Waffe und dann auch angeklagt. Und das ist ein riesiger Moment. Wir erinnern uns, dass Ewigkeiten her, genau fast 27 Jahre nach Tupacs Tod, wird dann zum ersten Mal überhaupt irgendein Mensch zur Rechenschaft gezogen bzw. überhaupt angeklagt. Er bekennt sich dann nicht schuldig, sagt, seine Geschichte sei nicht die Wahrheit gewesen. Er habe sie für Geld und für Aufmerksamkeit erzählt und eben die Staatsanwaltschaft glaubt es nicht und sagt, im Grunde hat dieser Mann über Jahre hinweg selbst beschrieben, wie er an diesem Mord beteiligt war. Er hat erzählt, dass er in dem Cadillac saß, dass er die Waffe besorgt hat bzw. nach hinten weitergegeben hat und dass sie sich eben rächen wollten an diesem Angriff auf seinen Neffen. Das heißt irgendwie, also wirklich, deswegen sage ich das so oft, wie absurd ist es, dass da einer sitzt und immer wieder erzählt, was passiert sein soll, aber das hat keine Konsequenzen für ihn. So, und genau darüber wurde jetzt fast 30 Jahre nach Tupacs Tod vor Gericht entschieden. Das erzählt uns Freddy jetzt.
Bevor ich starte, einfach ein Gedanke zu dem, was Nina gerade gesagt hat. Ich musste die ganze Zeit so schmunzeln, weil man merkt einfach, wie unglaublich sicher Kathy sich gefühlt haben muss, weil er gedacht hat, mein Gott, es ist so lange nichts passiert und er diese Aufmerksamkeit richtig genossen hat, endlich mal diese Geschichte zu erzählen. Und was ich auch wieder total spannend finde, ist, dass man wieder sieht, wie diese Gangs funktionieren und dass es so schwierig ist, da reinzukommen als Polizei, weil die halt alle dicht halten und deswegen findet man auch nichts, weil die decken sich alle gegenseitig. Und das Letzte, also ich meine, das ist ja nur dann, wenn du mit der Polizei sprichst, bist du halt auch einfach vogelfrei für die, ne?
Ja,
beziehungsweise ist es einfach auch lebensgefährlich.
Ja.
Und deswegen, ich finde das alles total spannend und auch diese ganzen Theorien mit P. Diddy und so. Ich glaube ja, dass da immer noch was dran ist, aber wir bleiben heute bei dem, was jetzt quasi offiziell ist. Jahrzehntelang konnte Kathy offenbar über diesen Mord sprechen, ohne dass etwas passiert ist. Und genau am Ende, wie Nina ja auch schon gesagt hat, wurde genau diese Erzählung zum wichtigsten Beweismittel gegen ihn. Am 31. August 2026 hat eine Jury in Las Vegas Duane Kathy D. Davis für schuldig befunden. Konkret wegen Mordes ersten Grades unter Einsatz einer tödlichen Waffe. Und übrigens, was ich spannend fand, die Jury hat nicht sehr lange gebraucht. Also es gab nur weniger als 3 Stunden Beratungszeit nach einem mehrwöchigen Prozess mit über 2 Dutzend Zeugen. Davis ist 63 Jahre alt und ihm droht jetzt eine lebenslange Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft hat ihren Fall im Grunde auf ein einziges, aber sehr mächtiges Fundament aufgebaut. Und das ist genau das, was Nina gerade so schön beschrieben hat, diese sich immer wiederholende Geschichte. Im Schlussplädoyer hat die Staatsanwältin das Buch hochgehalten und eine Aufnahme abgespielt, in der Davis Leute dazu ermutigt hat, zu kaufen, um, was auch Nina gesagt hat, die wahre Geschichte, um endlich mal an die wahre Geschichte zu bekommen. Für sie war das einfach praktisch ein Geständnis. Und in ihrer Argumentation war, ja klar gibt es im Buch auch Disclaimer, dass manche Fakten verändert wurden, aber während Namen und Hotels wechselten immer wieder über die Jahre, bleibt der Kern der Geschichte über all die Jahre konstant. Tja, und die Verteidigung hatte natürlich dagegen gehalten, was natürlich auch irgendwo ein sehr greifbarer Punkt ist. Sie sagte, es gab so gut wie keine physischen Beweise. Keine Tatwaffe wurde je gefunden, der Cadillac wurde nicht gefunden, keine DNA, die Davis mit dem Tatort verbindet. Sein Anwalt hat in seinem Plädoyer und Schlussplädoyer gehalten über eine Stunde und hat immer wieder darauf gepocht, die Anklage habe nicht mal belegen können, dass Davis überhaupt in Las Vegas war, als der Mord passiert ist. Davis habe schlicht Geschichten erfunden, das sagt er, und total übertrieben, um halt, wie gesagt, diese Aufmerksamkeit zu bekommen und um an Geld zu bekommen. Das sei einfach nur reine Effekthascherei und keine Beichte, so wie die Staatsanwaltschaft es ausgelegt hat. Er hat sogar Zeugenaussagen vorgespielt, die Davis eigener Version widersprachen. Das zum Beispiel hat wohl ein Zeuge gesagt, dass niemand Tupac tatsächlich winkend aus dem BMW-Fenster gesehen habe, obwohl Davis das immer wieder behauptet hatte. Und die Verteidigung hat sogar auf mögliche Ermittlungsfehler verwiesen, weil die Polizeibehörde, die damals diese Gang-Rivalität untersucht hatte, selber korrupt war und selber aufgelöst wurde wegen Korruption. Also er hat auch versucht, das mit reinzubringen. Aber es hat natürlich nicht funktioniert, weil er ja jetzt am Ende für schuldig befunden wurde. Und das jetzt zu einer Frage, die ich mir auch gestellt habe, wie kann eigentlich jemand wegen Mordes mit einer tödlichen Schusswaffe verurteilt werden, wenn er ja selbst laut der Anklage nicht mal geschossen hat. Und vielleicht wirkt es erstmal ein bisschen verwirrend, aber es ist eigentlich ziemlich logisch, wenn man das Prinzip dahinter versteht. Nach dem Recht von Nevada kann nämlich auch jemand wegen Mordes verurteilt werden, der die Tat organisiert, ermöglicht oder bewusst unterstützt hat. Man muss also gar nicht selber der Schütze sein, um als Täter zu gelten. Und die Staatsanwaltschaft hat genau darauf ihre Anklage gestützt. Davis war sozusagen der Shotcaller seiner Gang. Er hat die Waffe an den mutmaßlichen Täter weitergereicht, um halt eben diese Vergeltungsaktion anzuordnen. Und Anderson kann natürlich selbst nichts mehr dazu sagen, weil, wie Nina ja schon gesagt hat, er bereits 1998 gestorben ist, ohne jemals offiziell angeklagt worden zu sein. Tja, und dann kommt natürlich ein Name, der in diesem Fall auch einfach, wo man kurz drüber sprechen muss, und das ist natürlich Pete Diddy. Und wir haben ausführlich schon darüber gesprochen. Und was mir einfach hier wichtig ist, ist ganz genau zu sagen, während des Prozesses ist erneut die Behauptung aufgetaucht, dass Pete Diddy im Zusammenhang mit dem Mord eine Zahlung veranlasst hat. Und das stammt aus Aussagen von Davis selbst 2008 und 2009 gegenüber der Polizei. Also er hat wohl gesagt, dass Pete Diddy Geld dafür bezahlt habe, dass die dann Tupac erschießen, weil natürlich Tupac der größte Rivale von Biggie war. Und Biggie war ja so Best Buddies mit Pete Diddy. Und das ist eine Behauptung, aber keine gerichtlich festgestellte Tatsache. Pete Diddy wurde in diesem Fall nie angeklagt. Die Polizei in Las Vegas hat ihn nach eigenen Gaben nie als Verdächtigen geführt. Und er selbst natürlich bestreitet jede Beteiligung. Also es ist mir einfach nochmal so wichtig zu sagen, dass ja, es gibt Gerüchte, dass er da mit drin hängt. Und ich kann es mir auch einfach vorstellen, dass er da irgendwo seine Strippen oder seine Finger mit im Spiel hat. Aber es ist alles nicht offiziell. Und das Urteil gegen Davis stützt sich, wie gesagt, auf die Theorie der Gangvergeltung und nicht auf irgendeine Verbindung zu Pete Diddy.
Aber, ganz kurzer Einwurf, Redi, das fand ich interessant, das habe ich irgendwo gelesen, dass auf jeden Fall die Staatsanwaltschaft auch nach diesem Schuldspruch jetzt und nachdem das sozusagen erstmal da ein Haken hinter war, haben die schon gesagt, sollten irgendwie, irgendwann, egal was, neue Tatsachen irgendwie auftauchen oder neue Anhaltspunkte, dass Pete Diddy wirklich darin verwickelt war, dann werden die das alles nochmal aufrollen.
Ja, also natürlich.
Die haben das schon im Blick.
Ich glaube auch, aber es ist ja, du musst dich ja auf das stützen, was du belegen kannst. Und ich glaube auch, dass das total schwierig ist, weil die ja nur so wenig haben, um diesen ganzen Prozess überhaupt. Ich glaube, was meinst du? Das ist wahrscheinlich bei der Polizei, kann mir auch vorstellen, ein offenes Geheimnis, wie Tupac gestorben ist oder von wem. Aber die mussten so lange warten, um endlich diesen Prozess aufzustellen. Und weil die halt einfach keine Beweismittel haben. Und das wird bei PTD wird das gleiche Thema sein.
Ja,
glaube ich. Deswegen fühlen die sich ja auch immer so über dem Gesetz, weil die sich denken, ja gut, dann selbst wenn du es weißt, kannst du es mir nicht nachweisen.
Aber wie verzwickt ist das? Also wenn ich Ermittlerin in dem Fall wäre, ich würde ausrasten, wenn das irgendwie so eigentlich so offensichtlich ist, auch jetzt mit Kathy D. Also dann siehst du und hörst du den immer wieder darüber reden und sitzt dann da und denkst dir so, ey Leute,
ich kann dem gerade nichts machen. Ja.
Ja.
Boah. Wahnsinn, ne?
Ja.
Deswegen, ich bin echt froh, dass das jetzt so gekommen ist. Das geht natürlich vielen so, weil was im Gerichtssaal selbst passierte, war natürlich auch ziemlich bewegend. Als die Richterin das Urteil verlas, brach Tupacs Schwester in stille Tränen aus. Andere Familienmitglieder hielten sich an den Händen. Sein Stiefbruder reckte beim Verlassen des Gerichtssaals die Faust in die Höhe. Und selbst, und da ist es ja so wie so eine Siegespose. Und diese Pose hat Davis selbst beim Hinausgehen auch gemacht. Also er hat auch die Faust erhoben und eine Geste, deren Bedeutung, naja, keine Ahnung, also ich finde es schon ein bisschen unklar, ob das irgendwie eine Kampfansage war. ne, für die Berufung oder irgendwas anderes, weiß man nicht. Draußen vor dem Gericht sollen sich wartende Fans über das Urteil natürlich gefreut haben und die Familie Shakur ließ über ihre Anwälte eine Erklärung veröffentlichen, in der sie sich erleichtert und beglückt über den Schuldspruch zeigen und natürlich der Jury danken. Und dann gab es eine Sache, und das ist wirklich ein Gerücht, aber da bin ich hängen geblieben. Shuk Knight hat behauptet, dass das Team von Kathy D. Davis ihm $1 Million angeboten hat, um auszusagen. Er sollte aussagen, dass Davis in der Tatnacht gar nicht in Las Vegas gewesen sein soll oder gewesen war. Und wichtig, also was mir jetzt wichtig ist, wirklich dazu zu sagen, diese Behauptung taucht bislang nur in einer einzigen Quelle auf. Einem Bericht, das sich wiederum nur auf Shuk Knights eigene Aussage stützt. Also es gibt keine unabhängige Bestätigung, es gibt keine zweite Quelle. Nichts, was das Ganze untermauert. Aber ich finde, und deswegen erwähne ich es auch, weil es einfach super, es eine super krasse Grauzone ist und ich finde es mega interessant und ich kann es mir auch einfach vorstellen, dass die gesagt haben, also weißt du, warum denn nicht? Hm. Er war ja auch da und die haben sich wahrscheinlich, haben die sich gesehen und dann haben die gesagt, na gut, wenn du sagst, dass Davis überhaupt nicht in Las Vegas war, dann ist er, bricht dir der ganze Fall zusammen und dafür kriegst du 1 Million, wobei ich auch finde, dass 1 Million dann vielleicht auch ein bisschen wenig ist. In deren Kreisen. Ich meine, die haben ja alle sehr viel mehr Geld. Mhm. Aber ja, es ist einfach nur ein Side-Fact, oder wie ein Side-Gerücht, ist ja kein Fakt. Ein Gerücht, das ich euch nochmal mitgeben wollte. Es ist witzigerweise ein Ausgang, mit dem man so nicht gerechnet hat. Ne? Ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt hatte im Vorfeld öffentlich gesagt, er rechne eher mit einem Freispruch. Der Fall sei seiner Einschätzung nach ein besonders schwieriger Cold Case, was ich mir durchaus vorstellen kann, eben weil diese ganzen physischen Beweise fehlen. Und auch der Anwalt von Davis zeigt sich nach dem Urteil überrascht über das Tempo der Beratung. Und der Anwalt von Davis hat dann natürlich gesagt, wie könnt ihr das denn so schnell entschieden haben? Ihr müsst eine vorgefasste Meinung gehabt haben. Also ihr müsst eigentlich vorher schon irgendwie beeinflusst gewesen sein, weil sonst könnte man das sich nicht so schnell entscheiden. Für ganz viele Leute ist natürlich dieser Schuldspruch auch ja einfach eine Genugtuung. Und ein pensionierter Ermittler, der in diesem Fall lange ermittelt hat, hat einfach gesagt, seiner Meinung nach hat Davis sich mit seinen eigenen Worten selbst ins Gefängnis gebracht, was es ja auch so ist. Und ich glaube, ganz viele sind einfach nur noch erleichtert, dass die jetzt den Sack bei diesem Fall zumachen konnten. Die Richterin hat Davis nach dem Urteil ohne Kaution in Haft behalten. Die Anklage hat übrigens noch eine sogenannte Gang-Enhancement-Klage. Es steht noch im Raum, also eine Zusatzstrafe wegen Bandenzugehörigkeit. Die wurde aber aus logistischen Gründen bei den Zeugen fallen gelassen. Und die Verurteilung wegen Mordes mit tödlicher Waffe bleibt aber trotzdem bestehen. Das Strafmaß ist für den 13. Oktober angesetzt. Also dann werden wir auch wissen, wie lange er hinter Gitter bleiben muss. Und natürlich hat das Team von Davis schon angekündigt, in Berufung zu gehen. Und ich war, also ich weiß nicht, wie es euch ging. Vielleicht, weil ich auch manchmal in so vielen anderen Rabbit Holes unterwegs bin. Aber ich hätte gedacht, dass die Verurteilung von dem Mörder von Tupac noch größere Wellen schlägt.
Mhm.
Irgendwie, es war so, ja, man hat es überall gesehen, aber es hat war nicht so richtig, also ich habe gedacht, es wäre größer. Ich weiß nicht, Nina, wie ging es dir denn?
Ja, mir genauso. Und irgendwie war es wie so, man hat so gehört und dachte so, ach ja, irgendwie weiß ich nicht. Und eigentlich ja, der Knall hätte größer sein können. Vielleicht aber, und das ist jetzt erstmal nur meine Theorie oder Vermutung oder so eine ganz vorsichtige Ahnung, keine Ahnung, wie man es nennen kann am besten. Ich glaube, weil alle das Gefühl haben, da hängt so viel mehr noch hinter und irgendwie ist es noch nicht abgeschlossen. Mhm. Also jetzt hat man das und das ist gut, dass man irgendwie da, wie gesagt, schon so einen Haken hintermachen kann, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, das ist viel komplexer und ja, da müssten eigentlich noch viel, viel mehr Menschen mit auf der Anklagebank sitzen und irgendwie sich verantworten müssen. Und ich glaube, das ist es vielleicht so ein bisschen, weil alle das Gefühl haben, Cassidy ist sozusagen, der wurde jetzt nach vorne geschoben und alle anderen Beteiligten sind froh, dass
das
der da sich...
meinst du?
Ja, genau. Und er hat sich natürlich selber so ein bisschen dazu auch gebracht und gemacht und deswegen sind jetzt alle froh, dass er das auch gemacht hat.
Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ich meine, es war ja auch nicht so intelligent, was er da gemacht hat. Also warum, also siehst du mal, was Menschen für ein Geltungsbedürfnis haben, dass du dann denkst, ich gehe jetzt mal damit hausieren. Was ich jetzt spannend finde, oder was mal gucken, ob das passiert, ob Kathy dann zu einem Kronzeugen wird. Ich meine, wenn er schon sein ganzes Leben lang hinter Gittern sitzt, man müsste natürlich gucken, dass er irgendwie dann beschützt wird, weil ich kann mir auch vorstellen, dass im Gefängnis ja dann extrem gefährlich werden kann. Aber vielleicht packt er ja dann doch nochmal aus über P. Diddy, über andere, die in dieser ganzen Gang-Rivalität auch noch mit drin hängen und auch ihre Finger im Spiel hatten. Und ich meine, Tupac ist natürlich der bekannteste Mord und die bekannteste Straftat, aber der wird ja noch ganz viele andere Dinge geben.
Klar, da hängt so viel anderes mit drin. Ich habe so ein Interview von so zwei Anwälten mir angeguckt in Amerika, die mit so einer Moderatorin von einer Fernsehsendung darüber gesprochen haben, auch über dieses Urteil und ähnlich, was wir jetzt hier gerade diskutieren, ob man jetzt das Gefühl hat, es ist abgeschlossen. Und die sind beide so, dass die halt sagen so, ey, also die Leute sind ja nicht blind. Man weiß schon, dass da viel mehr hinter steckt. Und es ist jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und je nachdem, ob sich Leute trauen, da vielleicht nochmal was auszusagen, wie auch immer. Aber da fiel natürlich auch der Name Didi. Das sind natürlich alles, es ist, ja, also so richtig abhaken kann man es irgendwie nicht.
Nee, sollte man auch nicht. Und das werden wir auch nicht. Vor allem nicht in unserem Podcast Dark Secrets, wo wir über Promis und Versprechen sprechen. Mein Gott. So, und wir halten euch auf dem Laufenden.
Ja.
Nächste Woche gibt es wieder eine lange Folge. Nina und ich, wir haben heute jetzt am Sonntag, dem 6.9. aufgenommen. Es ist morgens und heute ist unser Girls Walk, unser erstes Community-Treffen und ich freue mich so, Nina. Wir sind ganz aufgeregt, wir haben ganz viel vorbereitet.
Ich habe nasse Hände vor lauter Aufregung.
Ich bin so gespannt, wer von euch kommt. Jetzt wird mir ein bisschen schlecht vor Aufregung. Nein, es wird wunderbar. Ich freue mich wirklich sehr. Und dann müssen wir euch in der nächsten Folge dann kurz berichten,
wie
es war. Und vielleicht noch ein kleiner Teaser in die Zukunft. Nina und ich planen viel mehr auch in die Richtung. Und vielleicht auch nicht nur bei uns im Raum, wo wir sind, sondern wir würden uns auch sehr freuen, zu euch zu kommen. Deswegen schreibt uns, worauf ihr Lust habt und wo ihr lebt. Und ja, dann lass uns da einfach weitermachen.
Das machen wir so, ihr Lieben. Falls ihr Anmerkungen habt, Feedback, wie auch immer, das ist ganz toll. Gebt uns gerne eine Bewertung bei Spotify. Das ist unsere sozusagen, ja, unsere Währung, unsere Bestätigung. Schreibt uns, wir lesen das alles. Wir freuen uns immer, in den Austausch zu gehen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
Tschö.
Dark Secrets. Die dunkelsten Abgründe der Promi-Welt.